Oberlippenbärte sind absolute Härte. Gut, P-Space-Härte. Ja, P-Space-Härte von was? Gut, das habe ich jetzt nicht dazu geschrieben. Nicht? Wir hatten also zuletzt geschrieben, dass das Tableau-System für K bzw. ALC, dass das zu einem P-Space-Algorithmus führt, der im Wesentlichen Tiefensuche in diesen Tableau-Bäumen ist. Umgekehrt, also die untere Schranke, die fehlt noch, nicht? Das war jetzt die obere Schranke P-Space, also das Problem ist tatsächlich in P-Space. Um zu zeigen, dass es P-Space vollständig ist, fehlt die untere Schranke, also der Härtebeweis. Härte ist also eine schlechte deutsche Übersetzung von Hardness auf Englisch, nicht? Also P-Space Hard ist der englische Ausdruck. Es gibt Leute, die insistieren, dass also P-Space schwer der passendere Ausdruck wäre, aber das klingt irgendwie dämlich. Also warum nicht P-Space Hard? Ich hatte das schon ein bisschen angedeutet mal, wie wir das machen. Ja, also man braucht ja immer so eine Mutter aller P-Space vollständigen Probleme, die man dann auf sein Zielproblem reduziert. Im Fall von NP ist das das SAT-Problem. Das könnte man nun voraussetzen, dass also alle wissen, dass das SAT-Problem, dass das NP vollständig ist. In der Tat, Rolf Banker hat gesagt, dass er manchmal in BFS auch P-Space-Härte von QBF macht. Hat er das in letzter Zeit mal gemacht? Vor zwei Jahren wahrscheinlich? Nicht, okay. Also, das heißt, das ist jetzt heute so unser Ziel, das beides zu machen. Also, ich werde mich ein bisschen ranhalten. Eigentlich würde ich gerne am Donnerstag noch ein bisschen was über EL sagen. Quantified Boolean Formulas. Das ist also eine Erweiterung der Grammatik von Propositionallogik. Nicht? Also da kommt die gesamte Grammatik von Propositionallogik, wie wir sie kennen, und zusätzlich das hier. Deswegen heißt es so, quantifizierte boolesche Formel. Da habe ich also ein Allquantor drin. Das ist ein sehr harmloser Allquantor, nämlich ein Allquantor über boolesche Werte. Der hat also nur zwei Instanzen. Wie üblich natürlich. Wer hart hier auf meine Tafel? So. Andersrum, nicht? Also existiert xphi ist natürlich eine Abkürzung für nicht für alle x nicht phi. Ich habe also zwei Quantoren über boolesche Werte. Die heißen das, was man erwartet. Ja, also das besagt dann jeweils, natürlich ist also jetzt x auch eine Variable, die hier vorkommen kann. Wir schreiben die also zur Unterscheidung von nicht quantifizierten Variablen, schreiben wir die groß als xy und so weiter, aber sie sind sonst genau dasselbe wie eben die üblichen propositionalen Atome. Und ich kann das natürlich rauskodieren. Ja, also eine Quantifizierung über zwei Werte ist ja schlicht und einfach eine Konjunktion. Ja, also das für alle x phi gilt, wobei natürlich phi irgendwie x enthält. Das kodiere ich raus als erstens phi gilt, wenn ich Fallsum für x einsetze, und phi gilt, wenn ich Verum für x einsetze. Nicht? Das ist die offensichtliche Dekodierung von dem Ding. Das heißt, ich gewinne natürlich nicht mehr Ausdrucksstärke als in propositionaler Logik. Warum natürlich nicht? Ja, aber das habe ich ja jetzt als mühsam gemacht. Aber ich hätte es gar nicht machen müssen, um zu sehen, dass ich nicht mehr Ausdrucksstärke gewinne. Ja, also sagen wir mal, ich hätte noch gar nicht definiert, was die Semantik davon ist, und ich hätte einfach nur gesagt, okay, das hat halt irgendeine Erfülltheitsrelation, ich gebe eine Wahrheitsbelegung an und die erfüllt dann eine Formel oder nicht, und ich habe die Semantik noch gar nicht definiert. Trotzdem wüsste ich, dass ich nicht Ausdrucksstärke gewinne.
Neues hinzu. Das kommt natürlich in der komischen Formel raus.
Ja, aber das wüsste man dann ja nicht, weil ich ja noch nicht die Semantik definiert hätte. Also ich mache jetzt irgendwie noch einen neuen Operator dazu. So. Und ich sage, gut, der wird... Ich verspreche eine Definition dieser Form hier, dass also eine Wahrheitsbelegung Punkt Kringel von Phi erfüllt, genau dann, wenn. Trotzdem behaupte ich, ich weiß von vornherein, ich gewinne nicht mehr Ausdrucksstärke. Boolsche Logik ist schon funktional vollständig. Ja? Also jede boolsche Funktion, ja, kann ich über boolsche Operatoren ausdrücken. Das heißt, wenn ich was dazufüge, was also weiterhin so eine Wahrheitsbelegungssemantik hat, also letztlich eine boolsche Funktion definiert, dann ist das, was rauskommt, nichts Neues. Nicht? Also gut, ich füge jetzt natürlich nicht wirklich einen Operator Punkt Kringel ein. So. So, okay, also es ist nichts Neues von der Ausdrucksstärke her, ich kann es dekodieren, aber wir sehen hier, brauche jetzt nicht nochmal wieder zu fragen, wir sehen exponentiellen Blow-up, das Phi wird verdoppelt, ja, und wenn ich von diesen Quantoren irgendwie 5 schachtle, dann wird da 2 hoch 5 als Faktor in der Formel dazu kommen. Ist auch kein Wunder, denn in diese Logik kann ich das Erfüllbarkeitsproblem reinkodieren in Formeln, die überhaupt keine freien Variablen mehr haben, nicht? Denn zum Beispiel Phi, sagen wir mal, ich schreibe mal der Deutlichkeit halber dazu, was die freien Variablen von Phi sind, also x1 bis xn, sagen wir mal, das ist erfüllbar, das kann ich jetzt bequem schreiben, es ist in satt. Genau dann, wenn die entsprechende Existenzformel hier, es existiert x1 bis xn von Phi, naja, erfüllbar könnte ich jetzt schreiben, ja, aber das Ding, das hat ja keine freien Variablen mehr. Ja, also sprich, von Erfüllbarkeit zu reden, macht dann an dieser Stelle plötzlich gar keinen Sinn mehr, sondern ich schreibe schlicht und einfach, das Ding ist wahr. Also genau das, was man den Leuten immer versucht abzugewöhnen, ja, also von logischen Formeln als schlechthin wahr oder falsch oder sowas zu reden. Genau das ist bei quantifizierten boolschen Formeln nachher die zentrale Frage. Sind die eigentlich wahr oder falsch? Nicht? Diese werden dann über ein festes Modell interpretiert. Die haben, wenn ich mich auf geschlossene Formeln zurückziehe, keine freien Variablen mehr, von denen irgendwas abhängt. Das heißt, von so einem Ding hier, von der geschlossenen QBF-Formel kann ich also mit Fug und Recht fragen, ist sie wahr oder ist sie nicht wahr? Und das ist keine triviale Frage. So, das heißt, das eigentliche Problem, was nachher zu lösen ist, ist dieses hier. Das nennt sich TQBF, das ist also eine Frage über geschlossene Formeln in QBF, also eine, in denen alle vorkommenden Variablen irgendwo quantifiziert sind. Und gefragt wird dann eben entsprechend einfach, ob Phi wahr ist oder nicht. Und in der Tat, dieses T hier, das steht für true, nicht? Also das Problem ist, dass der true quantified Boolean Formulas. So. Offenbar gilt TQBF ist in P-Space. Wir werden das nicht brauchen, deswegen beweise ich es hier jetzt nicht im Detail. Es müsste klar sein, ja, weil hier mehr oder weniger ein rekursiver Algorithmus steht, ja, wie ich da durchgehe. Ja gut, ich meine, ich muss noch dann rekursive Fälle angeben für die restlichen Konnektive, aber das hier ist der einzig interessante Fall in dieser Rekursion. Ja, und in diesem rekursiven Algorithmus, gut, ich habe die Formel hier kleiner gemacht, ja, also ich habe den Quantor abgeschält und den Rest zumindest nicht vergrößert, wenn ich mal davon ausgehe, dass ich eine Konstante und eine Variable als gleich groß zähle, ja, dann ist also das Ding hier um den Quantor kleiner als vorher. Das heißt, ich habe das Übliche, wenn ich also mir dasselbe Argument wie bei Modallogik auch schon. Ich habe einen linear tiefen Rekursionsstack mit linear großen Stackframes, also ich kann das selbst bei naiver Herangehensweise in quadratischem Platz lösen. So. Und das Interessante an TQBF ist aber eben, es ist auch P-Space hart. So. Ja, und wie gesagt, das soll also die Mutter unserer P-Space-vollständigen oder die Mutter aller P-Space-vollständigen Probleme werden. Mit anderen Worten, wir machen das, was man also im Leben immer nur einmal macht für so jede Komplexitätsklasse. Ja, also wir reduzieren mal wirklich eine beliebige, vorgegebene, in P-Space laufende Turing-Maschine oder vielmehr die Akzeptanzmenge von dem Ding auf unser Zielproblem. Ja. Also per ich schreibe das mal so, also typischerweise schreibt man die Komplexitätsklassen groß und die Klassen der tatsächlich in den entsprechenden Schranken laufenden Maschinen, also die Maschinen selber, nicht die Probleme, also die Programme gewissermaßen. Wir denken uns hier eine Turing-Maschine, ja? Die schreibt man klein. Also ich reduziere jetzt also eine in P-Space laufende Turing-Maschine, beziehungsweise das Problem, das sie löst, ja, das reduziere ich auf dieses TQBF-Problem. So, ich muss also jetzt tatsächlich die Runs so einer Maschine, ja, kodieren durch quantifizierte boolesche Formeln über irgendwelchen Bits, die mir die Konfiguration der Maschine beschreiben. So. Gut, ich muss mir also angucken, die Konfigurationen der Maschine. Ich habe eine Platzschranke, also stimmt nicht, also letztlich habe ich also irgendein Polynom, was mir also den Platz, den die Maschine verbraucht, in Abhängigkeit von der Eingabegröße gibt. So, sagen wir mal also, ich habe jetzt eine Garantie, die Turing-Maschine verbraucht zu irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr als Platz S. Das habe ich mir irgendwie vorher ausgerechnet aus der Eingabegröße. So. Wir sehen uns mal an, wie sehen diese Konfigurationen aus. Wir schreiben für die Konfigurationen groß C wie Configuration. Ja, woraus besteht so eine Konfiguration? Und die besteht aus drei Dingen. Q, P und T. Ich sage jetzt, was das ist. Fangen wir mal mit Q. Also Q ist der Zustand. Also sprich der Zustand der Kontrolleinheit. Ja, also ist so ein bisschen, hier Mathematiker im Raum, ist klar, was eine Turing-Maschine ist. Ja, also wir malen mal so eine Turing-Maschine. Ja. Also so eine Turing-Maschine besteht aus einer Kontrolleinheit. Die Kontrolleinheit ist so ein endlicher Zustandsautomat. Bestimmter Art. Und diese Kontrolleinheit operiert auf einem Speicher, der im Prinzip unendlich groß ist. Und dieser Speicher hat die Form eines Bandes, das sogenannte Turing-Band. So, ich habe es jetzt beidseitig unendlich gemalt. Es macht keinen Unterschied, ob es beidseitig oder einseitig unendlich ist. Und es macht auch irgendwie modulo gewisser philosophischer Fragen keinen Unterschied, ob das jetzt ein Band oder 30 Bänder sind. Also, nehmen wir erstmal eins. So, auf diesem Band fährt hin und her ein Lesekopf, wie auf einem damals auf einer Kassette oder so. Ja? Das ist ein bisschen so eine Metapher, die verloren geht. Wer hat noch ein Kassettengerät zu Hause? Ja, doch. Ne? Also der Lesekopf eines Kassettengeräts, der ist also jetzt hier unser Analogon zu diesem Lesekopf hier. So, auf dieses Band kann man Symbole schreiben, sagen wir Bits oder sowas. Ja? Und dieser Kopf, der kann eben genau das tun, das ist ein Schreiblesekopf, ja, der kann diese Symbole lesen und er kann sie schreiben. So, und was diese Kontrolleinheit tut, ist, die empfängt also die gelesenen Symbole von dem Ding und sie instruiert den Kopf dann bestimmte Dinge zu tun, und zwar entweder nach links zu fahren oder nach rechts zu fahren oder irgendwo was hinzuschreiben. Auch so ein Bit eben. Ja? Also genau das, was so ein Kassettenrekorder auch tut. So, und abhängig von dem, was da gelesen wird, macht die Maschine also Zustandsübergänge und macht dann in jedem Zustand irgendwie weitere Aktionen mit diesem Schreiblesekopf und dem Band. Und ja, das ist also unser universelles Berechnungsmodell, ja, primitiv, wie das klingt, ja, das Ding ist ein universeller Computer, also es gibt kein realistisches Berechnungsmodell, was also stärker wäre als diese sehr primitive Turing-Maschine. So, das heißt also, die Konfiguration von diesem Ding, die müssen wir jetzt kodieren. Mit anderen Worten, also als erstes haben wir offenbar den Zustand der Kontrolleinheit. Ja, die Kontrolleinheit, die hat endlich viele Zustände, konstant viele übrigens. Ja, wir haben ja eine festgewählte Turing-Maschine, die hat irgendwie 500 Zustände oder sowas. Ja, und das ist eine feste Zahl. So, wir müssen also diesen Zustand irgendwie kodieren. Dann ist ein Teil der Konfiguration, wo steht denn gerade dieser Schreiblesekopf auf dem Band. Das müssen wir merken, das ist irgendwie eine Zahl. Also das ist dafür ist es einfacher, wenn es hier bei 0 anfängt, dann steht er gerade bei 3 Millionen oder so. So. Und, ja, das heißt, diese Kopfposition ist also eine ganze Zahl von 1 bis einschließlich S. Nicht? Also deswegen, weil wir ja gesagt haben, dass wir nicht mehr als Platz S verbrauchen. Platzverbrauch lässt sich dadurch abschätzen, wie weit fährt der Kopf nach rechts. Also wenn ich sage Platzverbrauch S, dann heißt das, der Kopf, der fährt höchstens S-Zellen nach rechts. So, und T, das ist der Inhalt des Bandes. Ja, gut, das Band ist unendlich groß zunächst mal, aber wir haben gesagt, okay, es wird nicht mehr als Platz S, also nicht mehr als S-Zellen beschrieben. Das heißt, das ist Bandalphabet hoch S. Ja, ich muss nur von S-Zellen in dem Ding wissen, was da drin steht. Und das ist alles. Ja, mehr Zustand hat das Ding nicht. Ja, also ne, Bandinhalt, Kopfposition und Zustand der Kontrolleinheit. So, und wir haben also folgendes Lemma zu meiner Maschine M und meiner Platzschranke S. Existiert eine aussagenlogische Formel, Phi, die wir mit M und S indizieren, um klarzumachen, dass sie davon abhängt, die nicht zu groß ist. Ja, also wie groß ist sie? Die Größe dieser Formel ist in O-Notation quadratisch in S. so dass Folgendes gilt. Naja, so dass Sie uns den die Konfigurationsübergänge der Turing-Maschine beschreibt, ja, von M. Das heißt also, mit so, ich wende die jetzt also diese Formel, die wende ich jetzt mal frech auf C und C' an. Was ich damit meine ist, ja, also ich kann, wenn ich sage, das besteht jetzt aus diesen Teilen, dann heißt das, ich kann das irgendwie kodieren. Ja, also ich überspringe Details. Natürlich kann ich die Zustände irgendwie kodieren. Ja, also wenn es 500 Zustände sind, dann gebe ich denen Nummern, die ich also durch, wenn es 500 tatsächlich sind, durch 9 Bits kodiere. Ja, hier diese Kopfposition, die kodiere ich auch durch Bits. Durch wie viele Bits? Log S Bits, genau. Und hier unten diesen Bandinhalt, den kodiere ich nochmal durch S Bits, ja, oder entsprechend mehr, wenn das Bandalphabet größer ist, aber es reicht mir hier, binäres Bandalphabet zu nehmen, kein Problem. So, nicht? Also auf die Weise kann ich also hier die Maschinenkonfiguration mir vorstellen als Argumente für eine aussagenlogische Formel, indem ich das also alles irgendwie durch Bits kodiere. So, das hier soll also gelten, genau dann, wenn ich schreibe es mal kurz so, ja, also genau dann, wenn C in einem Schritt nach C' übergeht unter M. Gut, das ist eine deterministische Maschine, ja, deswegen, wenn ich eine Konfiguration sehe, weiß ich, was die nächste Konfiguration ist. Ja, das kann ich ausrechnen. Also ich habe irgendwie einen Zustand, der sagt mir, okay, jetzt sehe ich gerade das Symbol auf dem Band, also gehe ich im nächsten Zustand dahin und außerdem schiebe ich den Kopf nach links und schreibe aufs Band eine 0 oder sowas. Ja, und das kann ich da ablesen und dementsprechend schreibe ich das also so, dass also C' jetzt der in M von C eindeutig bestimmte Nachfolge, nicht Zustand, sondern die Nachfolgekonfiguration ist. Ja? So, und der Beweis, der muss einfach nur, naja, der gibt jetzt mal so die Grobstruktur von dieser Formel an. Die ist aber doch ein bisschen größer, deswegen schreibe ich sie hier rechts hin. So. Also, phi m s von c und c' ist folgende Formel. Also, diese Formel, die ist praktisch eine riesengroße Fallunterscheidung. Und zwar unterscheidet sie Fälle über mögliche Zustände, in denen ich gerade bin, und mögliche Kopfpositionen und über mögliche was? Mögliche Symbole, die gerade auf dem Band stehen. Ja? Denn das bestimmt das Verhalten der Maschine. Ja? Also was die Maschine in einem gegebenen Moment tut, hängt davon ab, erstens, in welchem Zustand ist gerade die Kontrolleinheit, zweitens, wo steht gerade der Lesekopf und drittens, welches Symbol steht da. Ja? Davon hängt ab, was sie tut. Naja, also was die Maschine tut, hängt streng genommen sogar nur von ihrem eigenen Zustand und dem gerade gelesenen Symbol ab. Wenn wir ein bisschen vorausblicken, eine Sache, die Maschine tun wird, ist womöglich den Kopf verschieben und was dabei rauskommt, hängt natürlich davon ab, wo er gerade ist. So, nicht? Deswegen also hier diese große Konjunktion. So, gut, wenn ich, das ist die, nur die Indizierung meiner großen Konjunktion, muss ich erstmal, ja?
Wie kann es dann, wenn das schon über Q beziehen, wie kann es dann von O und S hoch 2 sein? Weil S ist
O von S hoch 2 wohlgemerkt. Die Größenanalyse machen wir hinterher. Ja? Schieben wir das ein bisschen auf. Also ich mache erstmal die Formel und dann analysiere ich, wie groß sie ist. So, also, jetzt muss erstmal eine Bedingung hier hin, die also sagt, also gut, das hier ist intendiert als der Zustand, in dem wir gerade sind. Jetzt muss ich erstmal hinschreiben, dass wir tatsächlich in dem Zustand sind. Also, muss schreiben, Q ist gleich Q0 und was noch? Der P ist gleich P0 und das hier ist jetzt ja nicht der ganze Bandinhalt, sondern nur an der aktuellen Leseposition. Das heißt also T at P schreibe ich jetzt mal. Ja, also, nicht at P, sondern at P0. Oder at P ist eigentlich egal. So, sind wir gleich. Das hier ist also das pete Bit oder das pete Symbol in meiner Bandrepräsentation. Das muss gerade B0 sein. Ja? So, wenn das der Fall ist, dann passiert irgendwelches Zeug, schreiben wir hin. So. Und dann kommt jetzt ein Haufen Konsequenzen. Ja? Also, was passiert? Erstens ändert sich der Zustand der Kontrolleinheit. Das findet irgendein Zustandsübergang statt. Das heißt also, ich indiziere das mal, next S wie next state. Ja? Das ist also der next state. Wovon hängt der ab? Na, der hängt tatsächlich nur ab von Q0 und B0. Ja? Also der hängt davon ab, wo ich gerade bin und welches Symbol ich gerade lese. Nicht? Also diese, das ist das, was eine Turing-Maschine kann. So, und? So, jetzt kommt die Kopfposition. Ja? Gut, die ist also wieder die nächste Position in irgendeiner Form, die abhängt von dem Zustand, wo ich gerade bin. Ja, das ist also das kann man sich vorstellen als so Instruktionen praktisch. Also die Kontrolleinheit ist ein Programm mit Instruktionen drin. Ja, kann man so aufschreiben. So, also da, wo ich gerade im Programm bin, hängt das ab und davon, was ich lese und natürlich, wie angekündigt, von der Position, die der Kopf gerade hat. Und so, dann kann sich außerdem jetzt das Band ändern, weil ich was draufschreibe. Ja, also, und zwar da, wo ich im Moment bin. Also bei P. Ne? Ich kann immer da schreiben, wo ich gerade herkomme. So, ne? Das gibt mir also T' an dieser vorherigen Bandposition. Das ist also das nächste Symbol, schreibe ich jetzt mal, wieder so eine Funktion, hängt ab von erstens dem aktuellen Zustand der Kontrolleinheit, also der Position im Programm, und zweitens dem aktuell gelesenen Symbol. So. Ich schreibe schon und dahinter, deute also an, dass ich noch nicht fertig bin. Was fehlt? Ja, Q-T'
auch machen oder ist schon definiert,
dass Q? Ja, Q-T', was ist das?
Also wir wissen schon, dass das Q-T' zu dem C' gehört.
Ja, ja, genau, das ist die Definition. Ne? Also C' ist einfach das Tupel aus den Dingern, wenn ich. Alles schon gesagt? Es fehlt noch der wahrhaft unangenehme Teil. Ach doch, so baue ich das Ding ja gerade, dass es das beschreibt. Nicht? Also. Ne, also das steht ja gerade, ne? Also also C', also bestehend aus Q', P', T', ist dann die Nachfolgekonfiguration, wenn sich das alles so verhält, wie die Maschine das halt sagt. Was fehlt? Typisches Problem in der Informatik und KI. Ja, ist ein bisschen gemein. Also was fehlt, ist die Frame Condition. Deswegen sage ich typisches Problem. Ja, also man erinnert sich so irgendwie, ja, also in der KI, ja, also ein Roboter weiß, dass wenn er sich irgendwie ein Stück Geschirr nimmt und das Stück Geschirr in die Spülmaschine tut, solche Roboter gibt es seit langem, die das können, ja, dass dann hinterher das Stück Geschirr in der Spülmaschine ist. Das Problem ist, damit er die Welt wirklich hinterher versteht, muss man ihm sagen, also wenn du das Stück Geschirr da in die Spülmaschine getan hast, dann ist der Kühlschrank noch zu und die anderen Geschirrstücke, die daneben stehen, die du nicht angefasst hast, die stehen noch da, wo sie vorher standen und der Stuhl hinter dir, der steht auch noch da, wo er vorher stand und so weiter und so weiter und so weiter. Ja? Das nennt sich eine Frame Condition. Das, was also Menschen irgendwie intuitiv verstehen, wenn ich irgendetwas gezielt ändere, bleiben normalerweise die anderen Dinge da drumherum erstmal unverändert. Ja, das muss man einem Roboter gezielt sagen. Und hier in diesem Falle, ja, müssen wir das auch noch spezifizieren, dass also nicht jetzt plötzlich sich in diesem einen Schritt da das ganze Band in irgendwas Zufälliges ändert oder so. Wir müssen also wohl oder übel hinschreiben, dass alle Bandzellen, außer der einen, die wir womöglich beschreiben dürfen, hinterher unverändert sind. So, das heißt, wir müssen schreiben, große Konjunktion, über alles außer P0 oder außer P ist egal, ja, das ist das Gleiche. Also alles außer der vorherigen aktuellen Kopfposition und zwar unter den möglichen Kopfpositionen, die oder möglichen Bandpositionen überhaupt in der ganzen Sache relevant sind, also 1 bis S. Da überall gilt der Bandinhalt hinterher an der Stelle ist gleich. Ist gleich dem Bandinhalt vorher an der Stelle. So, na, und das ist der eigentliche Löwenanteil dieser Formel, wenn wir gleich mal nachzählen. So, genau das tun wir jetzt. Ja? Also ist klar, dass das irgendwie so jetzt, also das ist jetzt natürlich noch nicht Syntax von propositionaler Logik. Machen wir uns kurz Gedanken, was ich da alles so irgendwie vorausgesetzt habe. Nun erstmal diese ganzen Gleichheitstests, gut. Das sind natürlich Äquivalenzen von so und so vielen Bits, ja. Das ist also eine Konjunktion, also wenn hier Q und Q0 irgendwie jeweils, was weiß ich, wenn es also 500 Kontrollpositionen gibt, ja, dann sind das also 9 Bits, dann ist das also eine Konjunktion von 9 Äquivalenzen zwischen irgendwelchen Bits. So, und was haben wir noch? Naja, gut, und dann haben wir hier diese noch mehr so Gleichungen, von denen jetzt klar ist, wie es geht, und dann haben wir diese unmittelbaren Beschreibungen davon, wie, was jetzt also die Nachfolgezustände sind. Gut, das ist auch im schlimmsten Fall nochmal eine große Fallunterscheidung. Ja? So, ne, also das hier, ne, also, ne, also ich habe also praktisch für jede mögliche Kombination von diesen Dingern hier, ja, habe ich hier einen möglichen Nachfolgezustand zum Beispiel. Und entsprechend hier unten. So, jetzt muss ich mir also überlegen, wie viel Platz das ist jeweils. So, erstmal muss ich mir überlegen, wie viel Konjunkte habe ich hier. Ne? Da kommt jetzt dieser Einwand von eben. So. Also, wie viele Konjunkte sind das? Nun, der Einwand war, gut, das hängt ja hier schon von der Anzahl Zustände ab. Aber wohlgemerkt, ich habe eingangs gesagt, die Anzahl der Zustände ist für Zwecke dieser Argumentation konstant. Ja, ich habe eine gegebene Turing-Maschine, die also ein bestimmtes Problem löst, welches interessiert mich gar nicht. Und die ist aber fest, das heißt insbesondere ist auch die Anzahl ihrer Zustände fest. Das hier ist eine Konstante. In U-Notation kann ich das also vergessen. So, das hier, gut, das sind also wohl S verschiedene Möglichkeiten hier. Das wiederum, ja, Eingabealphabet ist konstant, ja, das interessiert mich also nicht. Das heißt, das hier sind O von S Konjunkte. So, dann gucke ich mir an dieses Ding hier. Gut, wie gesagt, das ist im Zweifel ganz schön übel hinzuschreiben. Ja, da habe ich also 500 Möglichkeiten für Q0 und vielleicht irgendwie 3 oder 4 Möglichkeiten für B0. Da kommen also raus sowas Richtung 2000 Fälle, die ich hier irgendwie unterscheiden muss. Aber sowohl die 500 als auch die 4, ja, waren Konstanten. Ja, das heißt, das hier ist O von 1. Ja, also das ist konstant viel. Ja, was haben wir hier? Gut, hier müssen wir womöglich, ja, wir müssen nicht wirklich über P0 unterscheiden. Ja, wir haben nicht eine große Fallunterscheidung, sondern wir haben irgendwie eine binäre Addition, Subtraktion. Ja, das heißt also, gut, das lässt sich im Zweifel in logarithmischen Platz machen. Ja, weil ich muss nur dekrementieren oder inkrementieren. implementieren. Plus nochmal große Fallunterscheidung über diese Dinge alle, die aber nur konstanten Faktor bringt. Ja, das heißt, das hier liefert mir insgesamt O von, so müssen wir vorsichtig sein, die Dinger selber haben ja auch schon eine Repräsentationslänge hier. P und P0, die sind logarithmisch lang, ja, und ich habe nochmal irgendwie so logarithmischen Aufwand, um dann meine Inkrementierungsfunktion hinzuschreiben. Im Skript steht hier noch frech log von s. Ich denke, richtiger ist wahrscheinlich log von s Quadrat. Ne? Also in jedem Fall irgendwas, was im Vergleich zu unserem eigentlich dominierenden Ding hier unten überhaupt nicht ins Gewicht fällt. So, dann das nächste Symbol. Gut, hier haben wir links nur konstant viele Bits stehen, ja. Und das hier ist auch wieder eine Fallunterscheidung mit konstant vielen Fällen. Also das ist wieder O von 1. So, und nicht, wie gesagt, das hier oben interessiert eigentlich alles gar nicht. Der eigentliche Löwenanteil ist das hier unten. Hier haben wir also S viele Konjunkte. Ja, gut, von das hier ist allerdings dann netterweise immer nur konstant groß. Das heißt, insgesamt ist das hier O von S. So. Also haben wir hier gesamt, ne, nicht, also das hier ist der dominierende Summand, also wir haben O von S Konjunkte von Gesamtgröße O von S macht also O von S Quadrat, ne, und das wollten wir. So. Ist der Übergröße hat. Moment, den machen wir nicht. So, nicht? Also mit diesem vorbereitenden Lemma kommt jetzt dieser Satz. TQBF ist P-Space hard. So. Gut, wir haben M ja im Wesentlichen schon festgelegt. M ist irgend so eine P-Space-Turing-Maschine. Wir brauchen das konkrete Polynom, ja, also M soll jetzt also mal in Space von P von N sein, wobei natürlich P ein Polynom ist. So, was müssen wir machen? Also, wir müssen jetzt eine Reduktionsfunktion definieren, ja. Was ist so eine Reduktionsfunktion? Nun, das ist eine Funktion f von also f von, na, wie gesagt, wir nehmen da Einfachheit halber mal an, wir reden über Bitstrings. Also, das ist eine Reduktionsfunktion von 0, 1 Stern nach QBF, also eine Funktion, die mir zu jedem Bitstring eine quantifizierte boolesche Formel ausrechnet mit fx ist in TQBF, also var Nicht? Fx ist ja dann eine quantifizierte boolesche Formel. Genau dann, wenn die Turing-Maschine auf x Antwort ja liefert. Nicht? Also die Turing-Maschine, die stelle ich mir ja vor, ist was also nach endlicher Zeit terminiert, weil sie ja beschränkten Platz hat, muss sie terminieren. Und nee, das war jetzt Quatsch, also es wird vorausgesetzt, also in dieser Klasse ist vorausgesetzt, dass sie terminiert. So. Und ich gucke mir also an, ob die Ja oder Nein sagt zu einem gewissen Input und ich will also eine Reduktionsfunktion bauen, die praktisch genau dieses Problem zu entscheiden, ob x von der Turing-Maschine akzeptiert wird, reduziert auf die Prüfung, ob f von x ein NT-QBF ist. Wenn ich so etwas habe, ja, dann kann ich einen Lösungsalgorithmus für TQBF kann ich dann verwenden, um M zu emulieren, ja, oder die Akzeptanzmenge von M zu entscheiden. Ja, also wenn ich wissen will, ob X von M akzeptiert wird, muss ich nur X gemäß F in eine quantifizierte boolesche Formel übersetzen und gucken, ob die in TQBF ist. So, das würde mir dann überhaupt nichts helfen, wenn es zu lange dauert, f auszurechnen. Ja, also f muss schon eine vernünftige Funktion sein. Ja, also f muss leicht sein. Ja, also was leicht in solchen Reduktionen heißt, das ist ein Parameter. Das muss eben dazu passen, was ich dafür Härteresultate transferieren will. Für so P-Space reicht es mir ganz sicher, wenn ich da weniger Platz verbrauche. Ja? Oder es reicht mir sogar, wenn ich in P-Time das hinkriege, in Polynomialzeit oder sowas. Ja? Im Prinzip könnte ich mir sogar alles erlauben, was irgendwie eine Komplexitätsklasse drunter ist. Also ich könnte mir sogar eine nicht deterministische Funktion f, die in Polynomialzeit läuft oder sowas, das könnte ich mir sogar auch erlauben. So. Aber eben die Funktion, die wir hinschreiben, wird tatsächlich relativ einfach sein. Das ist das Prinzip, das wir verwenden werden. Das Prinzip ist dieses hier. F von x wird folgende Art von Formel sein. Es wird sein Phi von also Phi wird eine Formel sein, die mir irgendwie die längerfristige Evolution der Turing-Maschine beschreibt, von M. Die wird abhängen einmal von der Initialisierung. Also ne, irgendwo steht das Ding am Anfang, also es gibt einen Anfangszustand in der Kontrolleinheit, der Kopf steht ganz links und es steht was auf dem Band, nämlich die Eingabe und so. Das heißt also die Initialkonfiguration, die hängt von dem X ab, das schreibe ich deswegen hier in den Index. Ja, also das hier heißt mehr oder weniger, schreiben X aufs Band als Eingabe und dann kommt raus am Ende die akzeptierende Konfiguration, von der können wir uns vorstellen, sie ist eindeutig. Nicht? Also mit, das heißt, C init, x ist ein Tripel bestehend aus dem Initialzustand der Kontrolleinheit, Kopfposition 1 und eben Bandinhalt x. Und C ack besteht aus dem ohne Einschränkung eindeutigen akzeptierenden Zustand der Turing-Maschine. Also das ist jetzt ein bisschen argumentieren über Turing-Maschinen, dass man das so wählen kann, kommt auch nicht so darauf an. Und Kopf soll meinetwegen wieder zurückgefahren werden, da das keinen Platz verbraucht, nur Zeit ist das auch ohne Einschränkung. Und dann soll eine 1 da stehen, wobei die 1 natürlich dann für Ja steht. Ne? So. Beinhaltet übrigens, dass da also das Band hinterher aufgeräumt werden muss und sowas. Ja, kostet alles Zeit, aber interessiert uns nicht. So. So, das beschreibt jetzt hier diese Anfangs- und Endkonfigurationen und dann müssen wir beschreiben, dass Phi, nicht? Oder also wir beschreiben es noch nicht. Also erstmal sagen wir, was wir damit überhaupt wollen. Also generell wollen wir, dass Phi von C und C', also Phi von Ausgangskonfiguration, Endkonfiguration, dann gilt, wenn M bewirkt, dass... Achso, das habe ich jetzt oben anders geschrieben hier. Ja, schreiben wir es doch hier auch so. Ja, also das hier heißt, M bewirkt einen Übergang in einem Schritt von C nach C'. Und entsprechend schreiben wir das hier auch. Allerdings natürlich jetzt können wir natürlich nicht davon ausgehen, dass die Maschine das ganze Problem in einem Schritt löst, ja, sondern sie wird es also in mehreren Schritten lösen. Die Frage ist, in wie vielen? Ja, und naja, das müssen wir eben vorher abschätzen, ja, wie lange braucht unsere Turing-Maschine, um dieses Problem zu lösen. Wir haben ja nur eine Platzschranke, aber wir haben uns ja schon überlegt, ja, wie lange kann das dauern? Nun, irgendwie exponentiell lange ist die Antwort, nicht? Denn es gibt exponentiell viele Zustände, die sie durchlaufen kann, Konfiguration. Und sie darf ja keine Konfiguration wiederholen, denn sie muss terminieren. Und sobald sie eine Konfiguration wiederholt, ist sie in der Schleife. So, das heißt, ich muss mir jetzt überlegen. Ja, also erstmal gucke ich mir an, ja, S ist gleich P von N. Ja, S ist jetzt nachher meine Platzschranke. Die kann ich ausrechnen nach Annahme mittels dieses Polynoms P angewendet auf meine Eingabegröße. Ja, es ist dadurch, dass das M in Space von P von N ist also garantiert, dass ich nicht mehr Bandplatz brauche als diesen hier. So, dann bin ich noch nicht ganz fertig. Ja, also es kommen dann eben noch weitere Größen dazu. Also einmal kann die Kopfposition variieren, ja, von 1 bis S, das ist also nochmal ein Faktor S. Und außerdem gibt es nochmal die Anzahl Zustände der Kontrolleinheit. Ja, das heißt, ich habe hier sowas wie Betrag Q mal S mal nochmal S. Ja? Kommt davor. Also 2 hoch S ist die Anzahl möglicher Bandinhalte, dann kommt hier S mögliche Positionen des Kopfs und die Größe von Q ist die Anzahl möglicher Kontrolleinheitenzustände. So, nicht? Das ist also hier so meine Gesamtabschätzung. So, und es soll also das hier höchstens die Anzahl Schritte sein, deswegen schreibe ich kleiner gleich davor. Das soll jetzt also hier eigentlich ein Index sein, der hier rechts oben an dem Pfeil steht. Hier. So, nicht? Das heißt also, das hier ist die maximale Anzahl Schritte, die meine Turing-Maschine machen wird, bis sie terminiert. So. So. Und ich sag mal, das schätzen wir irgendwie ab durch 2 hoch S'. Ja, es kommt nicht so drauf an. Ja, ich mache halt das S ein bisschen größer, inessentiell größer. Und dann ist das hier was Exponentielles in irgendeinem leicht größeren S'. So. Ja. So, und da verfolgen wir nacheinander ein paar Ideen, wie man das machen könnte. Die ersten beiden werden natürlich, wenn ich sie schon durchnummeriere, auf die Schnauze fallen, aber trotzdem führen sie uns hin zur tatsächlichen Lösung. Also hier ist die ganz naive Lösung. Ich definiere Phi von C, C' als. Ja, ich habe ja dann mein Lemma, dass ich also die einzelnen Schritte der Turing-Maschine aussagenlogisch im Griff habe. So, da muss ich jetzt nur sagen, okay, es existieren also Zustände C0 bis C2 hoch S'. Ja, sodass das ist jetzt schlecht zu lesen, 2 hoch S' so rum, ja, das ist ein Index, der wiederum um einen Exponenten hat. Also, so, was kommt da drunter? Was muss ich sagen? Gut, also am Anfang ist, also das C0 soll natürlich mein Anfangszustand sein und C2 hoch, was jetzt? S', nicht? Das soll gleich C' sein, nicht? Also das ist mein Endzustand. Gut, muss ich mir noch ein bisschen überlegen, kann ich wirklich mich darauf kaprizieren, immer genau exponentiell viele Schritte zu brauchen? Naja, ich kann ja sagen, okay, wenn die Maschine am Ende im Akzeptanzzustand ist, dann tritt sie einfach von da an auf der Stelle, ne? Das ist kein Problem. So, und was muss noch sein? Naja, dann muss jetzt... für alle, naja, dieser Allquantor, der wird natürlich nachher eine große Konjunktion, ja, also vielleicht schreibe ich ihn einfach gleich als solche. Ach nee, ja doch, ich schreibe ihn mal als große Konjunktion. Den Existenzquantor, den habe ich ja, ich will ja nur auf quantifizierte boolesche Formeln reduzieren. Das hier ist in Wirklichkeit eine Konjunktion, also für alle i, nicht, aus 0 bis was? 2 hoch S' minus 1, nicht? Also bis zum vorletzten Schritt gilt jedes Mal Phi Sm von C, was? Ci, Ci plus 1. Ja, so, jetzt kann man das kaum noch lesen natürlich, aber also, nicht? Also ich muss für jeden Index in meiner projizierten maximalen Laufzeit, ja, muss ich haben, dass ich also jeweils von der Eaton-Konfiguration zur I plus ersten Konfiguration komme. So. Was ist daran nicht gut an dieser Übersetzung? Genau, ne? Also das ist exponentiell groß, ja. Also es fängt damit an, dass ich hier dieses exponentiell lange Quantorenpräfix habe. Ja? Das ist also allein schon, ne? Also schon hier, ja, ist die Formel exponentiell groß. Und natürlich habe ich hier außerdem noch diese exponentiell vielen Konjunkte, das ist auch nicht schön. Ja? Das heißt, ja, alles irgendwie nicht gut. Also denn ich will ja, ne? Also ich muss eben effizient reduzieren. Wenn ich ineffizient reduzieren kann, ich immer. Ja? So, das heißt also, das war noch nichts, aber es zeigt uns so, wo es lang geht. Gut. So, das können wir streichen. So, dann war das also nichts. Das heißt, wir müssen irgendwie einen Weg finden, wie wir diese exponentiell lange Strecke gewissermaßen zwischen Anfangs- und Endkonfiguration der Turing-Maschine, wie wir das in der polynomiell langen Formel eingefangen kriegen. So, und man kommt dann natürlich darauf, dass man ja mal vielleicht anfangen könnte, immer die Strecke zu halbieren. Ja? Das heißt, was könnte man machen? Man könnte schreiben, Phi von C, C', das, was ich da definieren will, das ist einfach die letzte Formel in einer langen Sequenz von Formeln, wo ich also immer die Distanz gewissermaßen verdopple. Ja, das soll also sein gleich Phi S', das ist also mein Exponent, ja, von C, C Strich. Und was will ich dabei? Ich will immer, dass also phi i von C, C Strich bedeutet, dass ich einen Übergang, also letztlich Übergang von C nach C Strich kriege in höchstens 2 hoch i Schritten. Ja? So, dann baue ich jetzt also induktiv diese Formeln phi i. Dann fangen wir an mit phi 0 von C nach C Strich. Ja? Also 0 heißt, ich gebe mir höchstens 2 hoch einen Schritt. Ja? Das heißt, naja, wie gesagt, unter der Maßgabe, dass ich irgendwie auf der Stelle treten kann oder sowas. Ja. Machen wir es mal so, das ist gleich C Strich. Oder ich mache eben einen Schritt, das heißt, ich nehme Phi MS von C, C Strich. Ja, das kennen wir, das ist genau eben unsere Formel von oben, nicht, die also uns den Übergang von C nach C' in einem Schritt kodiert. Nicht, das funktioniert, das ist keine allzu große Formel. So, und da muss ich den induktiven Schritt machen. Phi i plus 1 von C nach C'. Das ist also, naja, da halbiere ich jetzt. Nicht? Da sage ich also, gut, es existiert einer in der Mitte, nennen wir ihn C Doppelstrich. Ja? So, das gilt in jetzt halb so vielen Schritten, also phi i, komme ich erstmal von C nach C Doppelstrich und in ebenfalls nochmal halb so vielen Schritten komme ich von C Doppelstrich nach C Strich. So, wunderbar, kurze Formel und damit habe ich mein Problem gelöst. Ja, das, wie gesagt, das löse ich dadurch, dass ich dann mir erlaube, auf der Stelle zu treten. Das habe ich dann das Phi 0 eingebaut. Ne? Wo ist der Haken? Wie groß ist denn die Formel, die da rauskommt, dieses Phi S Strich? Wie viel mal größer ist Phi i plus 1 als Phi i? Doppelt. Also 2 hoch s Strich, ne, kommt da raus nachher ungefähr so als Größe größenordnungsmäßig. Ja? Also sprich, das blöde Ding ist immer noch exponentiell groß. Da haben wir also unseren tollen Trick gemacht mit der Unterteilung der Strecke in zwei Hälften. Und was wir kriegen als Formel, ist immer noch exponentiell groß, wegen eben dieses Verdopplungseffekts in der Rekursion. So, Mist. Aber In der dritten Idee ändern wir das jetzt noch ein bisschen. Okay, was ist das Problem? Das Problem ist, wir verwenden das Phi i zweimal. Ja, aber eigentlich nur, weil wir das auf verschiedene Argumente anwenden wollen. So. Und was wir jetzt machen ist, wir verpacken diesen Wechsel der Argumente stattdessen in Quantor. Und zwar quantifizieren wir jetzt über alle d und d'. Das ist jetzt also, das sind jetzt die beiden Argumente, die wir nachher hier für die c und c' beziehungsweise c' und c' einsetzen wollen. So, wir wollen das natürlich nicht für alle Argumente machen, das wäre ja absurd. Ja? Also ich will nicht sagen, dass also zwei beliebige Konfigurationen voneinander erreichbar sind, das wäre ja Quatsch. Sondern ich will das nur für diese beiden Paare hier. Gut, ich setze also voraus, dass diese d und d' gerade eins der beiden Paare sind. Nämlich, also wenn d gleich c und d' gleich c' ist, oder d gleich c' ist und d' gleich c'. Achso, ich habe noch den Quantor vergessen hier. Also das, der wird natürlich, der bleibt natürlich, ja, also existiert c Doppelstrich bleibt. So, oder das andere Paar ist dran, dann gilt phi i von d und d'. Ja, diese Formel ist offensichtlich äquivalent zu der hier. Und jetzt habe ich aber keinen exponentiellen Blow-up mehr, weil ich nur einen rekursiven Aufruf auf das phi i hier habe. So, ne? Also da habe ich jetzt eine Größenabschätzung, ne? Wie groß ist die? Was? Ja, ich frage mich gerade, genau, nicht? Also, na nee, wie viel? Also ich fange an mit was? Da oben das Phi 0, das bleibt ja unverändert, das ist also quadratisch groß in S, ne? Haben wir uns überlegt. Also das der wesentliche Anteil ist ja das hier, ja, naja, beziehungsweise hier, das ist linear groß, ja, weil ich da linear viele Bandzellen miteinander vergleichen muss. Das hier ist quadratisch groß, gut, das quadratisch dominiert halt, also das Ding ist insgesamt quadratisch groß hier oben. So, und dann knalle ich jedes Mal ein, also in S' vielen, also größenordnungsmäßig S vielen Schritten, ja, knalle ich immer ein festes Präfix hier vor, ja, das sieht immer gleich aus, ja, das ist also im Wesentlichen immer dasselbe, ja, immer dieser ganze Kladderadatsch hier vor dem Pfeil, ja, das haue ich immer davor. Muss ich mir also überlegen, wie groß das ist. Nun, das ist auch immer linear groß, ja, weil ich das enthält einfach nur Quantoren über oder Vergleiche zwischen größenordnungsmäßig S vielen Bits. Ja. So, das heißt also, dass ich habe was am Anfang, was quadratisch groß ist und haue linear oft was linear groß ist davor. Ja, das heißt, insgesamt ist das immer noch O von S Quadrat. Ja. So, okay, das klappt wunderbar und damit habe ich natürlich die Maschine jetzt reduziert. Also das beweist, TQBF ist P-Space hart. Ich kann mich also dran machen, jetzt TQBF auf Erfüllbarkeit in ALC zu reduzieren oder in K. Ja? Also. Ich sage das mal grob, ich reduziere auf K, meine natürlich auf Erfüllbarkeit in K. So, dazu müssen wir jetzt uns so ein bisschen annähern von beiden Seiten. Ja? Jetzt wollen wir erstmal Wahrheit so einer TQBF-Formel charakterisieren in einer etwas grafischeren Form. Ja, also so modale Formeln beschreiben ja so grafische Strukturen. Also so Kripke-Modelle eben. Und immer wenn ich was dahin reduzieren will, also da wird auf Dauer ist da TQBF nicht das Einzige, muss ich das, was ich dahin reduzieren will, irgendwie in Eigenschaften solcher relationalen Strukturen ausdrücken. So, ich muss also mir irgendwie eine halbwegs relationale Charakterisierung von Wahrheit in TQBF ausdenken. So, dazu Folgendes. Erstens, die Grammatik ist mittlerweile abgewischt, also diese Quantoren, die können beliebig tief in der Formel vorkommen. So, das will ich nicht. Ich verlange jetzt mal, dass die nach vorne gezogen werden. Also, ich rede also über pränexe Normalformen von quantifizierten Boolschen Formeln. Und zwar sieht das so aus, ja, so ein Ding ist die allgemeine Form einer pränexen Normalform mit, ja, jedes QI ist entweder ein Allquantor oder ein Existenzquantor und das Phi ist dann quantorenfrei, da kommen also keine Quantoren mehr drin vor. So, ich behaupte, also ich, wie ist das denn? Ach ja, nee, genau. Ich wollte gerade behaupten, dass ich ja gar nicht erst noch jetzt beweisen muss, dass alles auf pränexe Normalformen gebracht werden kann, weil das, was ich hier hinschreibe, ja schon eine pränexe Normalform ist. Aber das stimmt natürlich nicht, weil nach rekursiven Aufruf hier des Phi natürlich hier wieder Quantoren stehen. Ne? Also insofern, das hier ist zunächst mal nicht in pränexer Normalform. Ich muss also doch jetzt nochmal sagen, dass also zumindest also einmal sagen, dass jede quantifizierte Boolsche Formel äquivalent zu einer pränexen Normalform ist. Dem ist nicht klar, wie das funktioniert. Ja, da sehe ich Kopfwiegen. Also die Transformationen sehen in etwa so aus. Ja. Also wenn ich zum Beispiel sowas hier habe, sagen wir so. Ja, also das hier darf es ja dann nicht geben. Ja, also ich habe hier ein Boolsches Konnektiv oberhalb eines Quantors. Ich will den Quantor nach draußen ziehen und behaupte, das ist dasselbe wie, na, Psi natürlich, das ist dasselbe wie für alle x Psi und Phi unter einer Annahme, nämlich dass das x nicht frei in Psi vorkommt. Denn überlegen wir uns kurz, warum das der Fall ist. Ja, also man kann sich auch genauso gut vorstellen, dass das jetzt hier First-Order-Formeln sind. Ja, da funktioniert es genauso. Ja, wenn das x nicht frei in Psi vorkommt, dann sagt ja dieses für alle x, das hat also mit dem Psi überhaupt nichts zu kriegen, gewissermaßen. Ja. Das heißt, also wenn ich zum Beispiel die Implikation von links nach rechts will, ja, also ich muss zeigen, also ich nehme das hier links an und muss zeigen, für alle x gilt Psi und Phi. So, ja, das Psi gilt sowieso, weil es mit x gar nichts zu tun hat. Und das Phi gilt, weil ja für alle x Phi gilt. Ja? Umgekehrt, nicht, wenn das Rechte gilt, ich will das Linke zeigen. Gut, ich will zeigen, dass Psi gilt. Nun, für alle x gilt Psi, insbesondere gilt Psi, weil es ja mit x nichts zu tun hat. Und ich muss zeigen, für alle x gilt Phi. Nun ja, klar, es gilt ja sogar für alle x Psi und Phi. Ja? So, nicht? Das ist also offensichtlich richtig, so als Umformung. Für ein Existenzquantor geht es genauso und für Oder geht es auch genauso. Ja, also ich kann einfach insgesamt die Quantoren nach vorne ziehen. Gut, Negation muss ich noch loswerden, aber das mache ich, indem ich eben einfach die Quantoren kippe. So, ne? Das heißt, ich kann immer diese Normalform da oben herstellen. So. So, und diese Normalform herzustellen ist auch leicht, ja, also es führt, wie man da sieht, nicht zu einem Blow-up oder sowas, ja, sondern also nichts wird kopiert, ja, es wird aber nur der Quantor nach vorne gezogen. Die Formel, die hinterher rauskommt, ist im Wesentlichen genauso groß wie die vorher da war. Das heißt, wenn ich also jetzt einschränke auf pränexe Normalformen, dann bleibt es P-Space hart. Das ist das Wichtige. So. So, jetzt kommt unsere angekündigte grafische Struktur, mit die wir praktisch verwenden als Zeugen für die Wahrheit einer TQBF-Formel. So, und das werden sogenannte Quantorenbäume. Also, und zwar sage ich einen Quantorenbaum für ein Quantorenbaum für so eine Formel Phi in Prenexer Normalform, also mit so einem Quantorenpräfix Q1x1 bis Qnxn und hier unten quantorenfreiem Anteil Phi 0. Ja, das ist folgendes. Also zunächst mal ist das ein 2-1-Baum. Das ist also ein Baum, an dem jeder Knoten entweder 2-verzweigend oder 1-verzweigend ist. Von uniformer Tiefe n. Also uniforme Tiefe heißt, alle, ne, es ist vollständig ausbalanciert, alle Blätter sind gleich weit weg von der Wurzel. So, und der ist bestriftet an den Knoten, also jeder Knoten V der hat also so ein Label, das schreibe ich L von V und das ist einfach ein Wahrheitswert. Also ne, jeder Knoten des Baums inklusive der Blätter ist beschriftet mit einem Wahrheitswert. Und wenn ich sage, das Ding ist ein 2-1-Baum, dann hängt der Verzweigungsgrad in Wirklichkeit ab, von welcher Ebene im Baum ich bin. Und zwar ist der Baum da 1 verzweigend, wenn der entsprechende Quantor an der Stelle der Existenzquantor ist und ansonsten 2 verzweigend, wenn QI der Allquantor ist. Ja? So, was verlange ich noch? Ich verlange, Geschwister haben verschiedene Label. Na gut, das ist also nur anwendbar, wenn ich im zweiverzweigenden Fall bin, also für einen Allquantor. Naja, man sieht, wo der Hase langläuft. Ja? Also wenn ich einen Allquantor habe, dann habe ich 2 Wahrheitswerte, die ich berücksichtigen muss. Ja? Und wenn ich dann den Baum entsprechend beschrifte, müssen die natürlich verschieden gelabelt sein, damit ich nicht irgendwie 2 Wahrheitswerte berücksichtige für meinen Allquantor und ich nehme beide Male wahr, das wäre ersichtlich geschummelt. Ja? Also ich muss ein Kind für wahr und ein Kind für falsch haben. Entsprechend hier beim Existenzquantor, da kann ich mir einen Wahrheitswert aussuchen, brauche also nur ein Kind, über dessen Label nichts weiter gesagt ist. So, und jetzt kommt meine letzte Eigenschaft. So, für einen Pfad in dem Baum, V0 bis Vn. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass er in der Wurzel anfängt und im Blatt endet, aber da er Länge, da er n Schritte macht und der Baum uniforme Tiefe n hat, ist klar, dass also nur jeder solche Pfad fängt in der Wurzel an und hört im Blatt auf. Gilt, wenn ich mir längs des Pfades eine Wahrheitsbelegung aufsammle, das heißt, wie sieht die Wahrheitsbelegung aus? Ja, am Anfang habe ich offenbar noch gar nichts, ja, weil am Anfang noch nicht verzweigt worden ist. Da bin ich noch niemandes Kind. Ja, da habe ich also noch für keine Variablen Wahrheitswert. Erst in der ersten Ebene kriege ich einen Wahrheitswert für die erste Variable. Da nehme ich also Naja, das was halt dran steht, ja, also V1 und so weiter bis Xn kriegt L von Vn. Ja, also ich schaue mir einfach die Labels an und in jeder Ebene kriegt eine neue Variable einen Wert. So, dieses Ding hier, das muss am Ende meinen quantorenfreien Anteil Phi 0 erfüllen. So, und ich behaupte, Phi wie oben, also so eine QBF-Formel in Prenexer Normalform, ist wahr, genau dann, wenn Phi einen Quantorenbaum hat. So. Im Skript steht ein formaler Beweis, aber im Grunde ist das völlig geschenkt. Ja, ich mache stattdessen mal ein Beispiel. Hierum wollte ich es machen, für alle existiert, ne? Also zum Beispiel diese Formel hier: für alle x existiert ein y, sodass x äquivalent ist zu nicht y. Nun gut, man sieht sofort, dass das eine wahre Formel ist. Ja, ich muss einfach nur gegeben x, y halt als nicht x wählen. Aber trotzdem liefert uns das schon einen Quantorenbaum, der alles illustriert, nicht? Also hier haben wir die Wurzel des Quantorenbaums. Ja, das ist also hier Ebene 0, hier kommt Ebene 1, hier kommt Ebene 2. In Ebene 1, ja, also in Ebene, jetzt habe ich die Ebenen schlecht nummeriert. Nee, das ist Quatsch. Also die Ebenen sind 1 und 2. Quatsch. Ja? So, also hier habe ich die erste Ebene, da hängt der Verzweigungsgrad ab von Q1, nicht? Also das hier ist Q1, das ist Q2. Ja? So, also Q1 ist hier Allquantor, also muss ich 2 verzweigend sein. Die Kinder müssen verschiedene Wahrheitswerte kriegen, sagen wir einmal wahr, einmal falsch, ist egal wie rum. So, jetzt hier in Ebene 2 habe ich Q2, da bin ich also 1 verzweigend. Muss also jeweils ein Kind dran malen und darf mir dann hier irgendein Label aussuchen. Naja, hier nehme ich natürlich immer das Gegenteil von dem oben. Ja. Das hier ist dann der Wert für x, den ich gerade ausprobiere. Das sehe ich in dieser Zweiverzweigung. Das hier ist der Wert für y, den ich mir aussuche. Ja, und die Tatsache, dass dieses Ding hier existiert, ist offensichtlich ein Zeuge dafür, dass das eine wahre Formel ist. So, ne? Das kann man jetzt noch formal aufdröseln und das lässt sich per Induktion und sonst was beweisen, aber ich würde sagen, das sieht man jetzt einfach mal. So, und darauf werden wir also dann nächstes Mal zurückgreifen, wenn wir also zeigen, dass wir die Existenz solcher Quantorenbäume eben reduzieren können auf die Erfüllbarkeit einer modalen Formel, die sehr ähnlich aussehen wird wie die vom Blatt, wo wir also gezeigt haben, dass wir exponentiell große Modelle forcieren können. Okay, das wird nicht die ganze Sitzung brauchen, hoffe ich, also schaffen wir noch ein bisschen EL. Gut, also in dem Sinne, bis dann.